name of the piece ist Sterben.
Das ist jetzt völlig egal.
Das ist überhaupt nicht egal!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Tom, willst du gar nichts sagen?
Ich sage hier überhaupt nie wieder irgendwas. Ich habe mir hier 7 Jahre, nicht in, aber kurz vor Tibet, 7 Jahre lang habe ich mir hier den Mund fusselig geredet.
Du meinst, glaube ich, 7 Wochen.
Sag ich doch. Ich habe mir die Lippen blutig gelabert und mir die Mandeln wund genuschelt und dabei habe ich nicht mal mehr welche. Ich werde den Teufel tun und hier auch nur noch ein einziges Wort von mir geben, jetzt, wo sie endlich wieder da ist. Ladies and Gentlemen, die fabelhafte Welt der Anna W. ist wieder eröffnet.
Dabei habe ich gar keine Crème Brûlée dabei. Es ist ein bisschen zu viel der Ehre. Was hast du in meiner kleinen Wochenendtrip-Auszeit hier so angestellt?
Frag lieber nicht. Die meisten von denen haben wahrscheinlich jetzt noch geschwollene Gehörgänge. Wir wollen alle viel lieber wissen, was du so getrieben hast. 7 Wochen Thailand, das muss man doch in, sagen wir mal, jetzt einer Minute zusammenfassen können.
Chiang Mai, Bangkok, Koh Yum, Koh Lanta, Phuket, Khao Sok, Hua Hin, Khao Yai.
Auch Hua Weg oder nur Hua Hin?
Nee, nur Hua Hin. Ohne Hua Weg.
Meine Güte, 7 Wochen.
6,5. 44 Tage. So lang war unser Visum.
So, wir haben bisher, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, wir haben noch gar nicht drüber geredet.
Wie der Urlaub war?
Ja, ich weiß.
Wie viel Zeit haben wir?
Ich weiß sehr wenig. Also ich muss schon zu deiner Ehrenrettung sagen, dass du dich durchaus hin und wieder mal meist in Form von überwältigender Bilder gemeldet hast. Ansonsten weiß ich nicht viel.
Es war überwältigend.
Ja.
In jeder Form.
Höchstwahrscheinlich. Wir werden das innerhalb der nächsten Wochen und Monate aufarbeiten.
Ich werde das immer wieder einstreuen.
Immer wenn es passt, vielleicht.
Ich habe mich aber doch einmal sogar gemeldet.
Du hast dich auch wirklich in Wort gemeldet.
Ja, mit einer Sprachnachricht.
Ja, habe ich auch hier reingetan in diesen Podcast.
Ich wollte mich nochmal melden, weil es gibt noch einen berühmten Felsen, so einen James-Bond-Felsen.
Aha.
Da haben wir es nicht hingeschafft.
Dein Akku war leer.
Der Akku des Bootes war leer.
Ja gut, niemand ist hier neidisch, nein, bei uns war es auch toll. Lass uns deine Erholung doch einfach rasch zunichte machen.
Vielen Dank dafür.
Und genau anfangen zu arbeiten, denn wir haben heute, ich habe letzte Woche schon angekündigt, wir haben 5 Gäste heute.
Ja, es wird ein bisschen enger heute bei uns im Büro. Wir haben uns aufgeteilt in Sachen Sterben und ich meine nicht erst du, dann ich, sondern zum Kinofilm, der so heißt und der morgen startet. Einer der besten, vielleicht sogar der beste Film der Berlinale in diesem Jahr. Vielleicht sogar auch der beste deutsche Film in diesem Jahr. Du hast mit Hauptdarsteller Lars Eidinger gesprochen, ich mit Regisseur Matthias Glasner. Das war vor Thailand, deswegen haben wir das noch zusammen gemacht, also das aufgeteilt. Aber du hast dich in deiner Abwesenheit auch noch mit Zendaya getroffen.
Ja, schön wär's. Ich durfte satte 4:30 mit ihr über Zoom chatten und musste diesen Wimpernschlag eines Gesprächs dann auch noch mit ihren Co-Stars Mike Faist und Josh O'Connor teilen.
Ja, welcome to my world.
Ja, absolut, genau. Challengers heißt der gemeinsame Film, der startet auch morgen am Donnerstag und da sprechen wir nachher dann auch noch drüber.
Ja, damit ist unser Büro dann heute auch voll genug. Lass uns paradox werden und mit Sterben anfangen, statt damit aufzuhören und mit dem Telefonat einer Mutter mit ihrem Sohn.
Ruf mich mal an, bitte, es geht um Papa.
Papa geht's schlecht.
Es ist schön, dass du wieder da bist.
Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil du bist so anders als ich.
Ich bin dir sehr ähnlich.
Nein, Tom.
Doch, genauso kalt.
Die Mutter, das ist hier Corinna Harfuch, der Sohn ist Lars Eidinger und ich möchte an dieser Stelle gerne schon mal dafür plädieren, liebe Anna, bei der Story wirklich einigermaßen an der Oberfläche zu bleiben, damit wir den Eistufis nicht die Chance der vielen eiskalten Überraschungen dieses Films nehmen.
Den wem?
Eistufis. Diese ganzen coolen, hippen Influencer-Podcaster, die fast noch mehr zuhörende Menschen haben als wir, die haben doch immer so Namen für ihre Communities. Hackies und so. Ja? Ich dachte, wir brauchen das jetzt auch mal, deshalb Eistufis.
Ich mache nie wieder Urlaub.
Da siehst du, was du davon hast. So, zurück zum Thema. Ich möchte hier gerne nur sagen, Ausgangspunkt von Sterben ist eben jenes gerade gehörte Telefonat zwischen Mutter Lissy, Corinna Harfuch, und Sohn Tom, Lars Eidinger, in dem die Mutter dem Sohn sagt, dass es seinem Vater, also ihrem Mann, nicht gut geht, obwohl wir deutlich sehen, dass es auch der Mutter nicht gut geht. Und was wir da sehen während dieses Telefonats, das würde ich zum Beispiel hier nicht verraten. Das könnte nämlich sonst Corinna Harfouch schon eine Nuance ihrer Wucht nehmen, die sie in dieser Rolle hat. Also weniger Wissen, finde ich, ist hier mehr.
Ich verstehe den Plan, da mache ich mit. Ja, Tom, also nicht du, sondern der Lars Eidinger Tom, der ist viel beschäftigter Dirigent und das allein ist oft schon Grund genug für seine Schwester Ellen einen dicken Hals zu kriegen.
Mein Bruder ist Dirigent.
Wow.
Genau.
Wow. Ellen ist Zahnarzthelferin, eigentlich aber hauptberuflich schwer trinkendes Partygirl, wird gespielt von Lilith Stangenberg und dann fehlt uns noch der Vater, um den es da eben ging, dem es nicht gut geht, Gerd, gespielt von Hans-Uwe Bauer, der deutlich erkennbar unter fortgeschrittener Demenz leidet. Und damit haben wir die Familie Loonies zusammen, Vater, Mutter, Tochter, Sohn.
Es ist eine Familie, die uns Regisseur und auch Autor Matthias Glasner hier aber nicht so am Stück zum Fraß vorwirft, sondern in Häppchen und in einzelnen Kapiteln. Also es geht los mit Mutter und Sohn, dann kommt der Vater hinzu und erst dann Tochter Ellen mit so einem auch quasi Parallelschauplatz.
Die ist ganz lange fand ich so ein Fremdkörper im Film, aber das ist auch gut so, also auch dieser Parallelschauplatz, denn jede dieser vier zentralen Figuren hier hat eine eigene Geschichte, nicht nur die gemeinsame Familiengeschichte, auch wegen der Kern des Ganzen ist, sondern es hat auch jede Figur ihre eigene Geschichte. Dirigent Tom zum Beispiel, die, dass er seit Jahren versucht, ein Stück seines besten Freundes und Komponisten Bernhard auf die Bühne zu bringen, gespielt von Robert Gwisdek. Das Problem, Bernhard verfällt immer wieder in tiefe depressive Phasen und hält sich selbst und sein Stück für unvollendeter als Franz Schuberts berühmte Sinfonie in H-Moll.
The name of the piece is Sterben.
Das ist jetzt völlig egal.
Das ist überhaupt nicht egal!
Parallel hat dann Dirigent Tom auch noch eine Ex-Freundin, an der er immer noch hängt, gespielt von Anna Bederke, mit der er es aber einigermaßen massiv verkackt hat, die mittlerweile auch ein Kind mit einem anderen Mann hat und wo Tom dann immer noch so irgendwie als drittes Rad am Wagen mit dranhängt.
Ellen derweil in ihrem Kapitel datet ihren neuen Zahnarzt in der Praxis, in der sie arbeitet, gespielt von Ronald Zerfeld. Und das ist auch nicht die allerbeste Konstellation, weil sich Ellen einfach jeden Abend mit ihm in einer Bar abschießen will und das für eine Arbeit am offenen Mund von Patienten auch nicht so günstig ist. Und da gibt's eine Szene, wenn ihr den Film gesehen haben werdet, ich gehe nie wieder zum Zahnarzt. Nein,
ich auch nicht.
Oh, ich habe Phantomschmerz.
Es ist so schlimm. Es sind genau genommen sogar zwei Szenen.
Ja, das stimmt.
Es gibt zwei Szenen. Sie hat eine Szene. Eine Szene mit dem Chefzahnarzt und eine Szene dann nochmal mit Ronald Zerfeld. Wobei das jetzt nur in meinem Kopf jetzt gerade nur diese beiden Szenen
Ich flieg sofort wieder nach Thailand. Ich bin weg.
Ich hatte in meinem Kopf gerade nur, große Anführungszeichen, die beiden Szenen in der Praxis. Es gibt ja auch noch eine zu Hause.
Geh weg, geh weg. Mach weiter.
Also, über all diesen wirklich fiese Phantomzahnschmerzen auslösenden Szenen in diesem Film, über all dem, was die beiden erwachsenen Kinder an Alltagslebensproblemen mit sich rumschleppen, stehen dann eben noch die beiden Eltern. Der Vater dement, die Mutter, ja zumindest auch, sagen wir mal, krank. Und eigentlich wäre das dann alles eine fast normale Geschichte zweier erwachsener Kinder in ihren 30er, 40ern, die sowohl Struggles in ihrem eigenen Leben haben, als auch erkennen müssen, dass Eltern nun mal nicht jünger werden und irgendwann meist dann auch das anstrengende Kümmern für die Kinder losgeht. Eigentlich sage ich deshalb, denn an dieser Stelle kommt Matthias Glasner und seine Bedeutung für diesen Film ins Spiel.
Es ist nämlich ein Film, der Sterben heißt, aber eigentlich 3,5 Stunden übers Leben, nicht 3,5, 3 Stunden übers Leben geht. Und es ist 3 Stunden, ne? Du sitzt irgendwie ich saß vor der Pressevorführung da und dachte, boah, 3 Stunden sterben. Mhm. Aber dieser Film, der kommt mit so einer Wucht daher und dieser Film ist so auf den Punkt. Also das Drehbuch, ausgezeichnet auf der Berlinale, das beste Drehbuch, das ist so auf den Punkt. Die Schauspieler, du weißt, ich habe so eine kleine Lars-Eidinger-Phobie. Er hat mich hier überhaupt nicht gestört, weil er endlich mal wieder spielt und nicht einfach nur existiert auf der Leinwand. Und es gibt eine Szene in dem Film, da habe ich tatsächlich bei uns in der Pressevorführung im Kino hätte so eine Stecknadel fallen hören können. Es ist wirklich ein Duell. Es ist ein Showdown an einem Wohnzimmertisch zwischen Mutter und Sohn. Ich werde in meinem Interview mit Matthias Glasner sehr viel oder kurz, du hast, glaube ich, mit Lars Eidinger mehr darüber gesprochen als ich mit Matthias Glasner. Hm. Aber alleine wegen dieser Szene möchte ich in diesen Film noch mal reingehen, weil dieser Film, der ist todernst, geht um Sterben, er ist aber auch urkomisch und das eigentlich immer in den falschen Momenten und deswegen ist er genauso wie das Leben.
Ja, diese 24 Minuten, die es sind, diese Szene zwischen Mutter und Sohn, für die Corinna Harfouch und Lars Eidinger nicht mehr brauchen als sich selbst und diesen Wohnzimmer-Küchentisch
und
diesen
Bienenstich
Esstisch
oder sowas.
Und irgend so ein bescheuerter Bienenstich, der noch mit auf dem Tisch steht.
Und da
steht.
Kommt wirklich alles auf den Tisch.
Es ist Schauspielerei pur. Das ist nämlich im Gegensatz zu, ich kriege auf der Berlinale den Darstellerpreis, den besten Stan, weil ich eine fette Maske im Gesicht habe und ganz viel Prosthetics oder so. Darauf verzichtet dieser Film gänzlich und er braucht es auch nicht, weil es pure Schauspielerei ist zwischen den beiden, ohne irgendwas an Hilfsmitteln, was dazu notwendig gewesen wäre. Ich kam raus nach der Pressevorführung und war der festen Überzeugung, ich müsste sofort mit Lupita Nyong'o oder sonst irgendwem da reden und die Jury überzeugen, dass sie einfach noch einen weiteren Bären erfinden müssen für die beste Szene eines Films. Den hätten sie unbedingt bekommen müssen, diese beiden. Herausragend, wie es gemacht ist. Und mir ging es genau wie dir. Es war diese Szene, bei der ich dachte, das geht doch. Ich hatte schweißnasse Hände, habe gedacht, das können die beide nicht wirklich zueinander sagen.
Aber sie tun's.
Aber sie tun's. Und davon liefert der Film mehrere Szenen, wo du nämlich immer denkst, das kann gerade nicht sein, was ich da sehe, aber es passiert. Und das vor dem Hintergrund, dass es mehr oder weniger die autobiografische Lebensgeschichte von Matthias Glasner ist.
Also tatsächlich,
das macht es
eher
so
weniger
irrsinnig.
Ja, aber es ist wirklich, und da merkt man auch, dass das großartige Drehbuch. Und herausragend, um das hier jetzt abzurunden, war auch deine Leistung vor den Interviews. Du bist nämlich aufgeschlagen und hast einfach kein Aufnahmegerät dabei gehabt.
Ich war.
Dummerweise lagen.
Weiß nicht, was mit mir los war an dem
Berlinale
Tag.
Halt. Aber dummerweise lagen unsere Interviews parallel. Ich, Profi wie ich bin,
ja,
hatte natürlich zwei Mikrofone dabei.
Richtig.
Und zwei Aufnahmegeräte. Und ich habe dann dir ein Aufnahmegerät und ein Mikrofon gegeben, dass du Lars Eidinger treffen konntest. Und ich habe ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät gehabt, um Matthias Glasner zu treffen. Und ich weiß gar nicht, welches Interview spielen wir zuerst?
Ach, das, weil ich es verkackt habe, technisch verkackt habe, darfst du es dir aussuchen.
Gut, dann fangen wir mit Matthias Glasner an. Und ich möchte mich jetzt schon für die Tonqualität meiner Fragen entschuldigen. Das hat Tom Westerholt zu verantworten.
Ich nehme es auf mich.
Ich bin bei Sterben im Abspann kurz zusammengezuckt, als bei den Credits stand in der Rolle meines Vaters. Wie autobiografisch ist die Geschichte von Sterben?
Der Anlass des Films war das Sterben meiner Eltern, beziehungsweise sie waren gerade gestorben. Es war ein sehr langer Prozess. Es hatte mich sehr überrascht, wie sehr mich das mitnimmt, wie sehr ich dann anfing, über mich nachzudenken, warum gehe ich nicht ans Telefon, meiner Mutter anruft. Kann ja wohl nicht wahr sein, was für ein schlechter Mensch bin ich. Und dann eben, was für ein Mensch bin ich überhaupt? Und dann kommt man darauf, dass alles zusammenhängt miteinander. Warum ich Künstler bin und warum ich so gerne Alkohol trinke, warum ich ständig über Selbstmord nachdenke oder gedacht habe. Das muss man nämlich auch sagen. Dieser Film ist ein bestimmter Teil meines Lebens, der aber vergangen ist. Ich habe eine Familie inzwischen mit zwei kleinen Kindern und konnte deswegen mit einer gewissen Gelassenheit darauf gucken. Ich glaube, ich hätte den Film nicht machen können, als ich da mittendrin war. Deswegen habe ich auch sehr schnell entschieden, dass mein jetziger Teil meines Lebens nicht in den Film kommt. Und ich gucke schon mit einer gewissen Distanz darauf. Dann habe ich mir aber auch erlaubt, dass wenn es schon ein Film ist, der mit mir zu tun hat, dass ich dann aber auch meine ganze Kreativität und meine Lust am Kino und meinen Spaß auch am Kino und den Möglichkeiten des Kinos freien Lauf lasse. Das Ding wurde irgendwann 200 Seiten lang und ich dachte, okay, ich hatte große Zweifel, dass es je gemacht wird. Weil der Film war so anders, dramaturgisch so anders. Es gab keinen richtigen Helden. Tom ist relativ passiv in dem Film. Und ich dachte, okay, wenn das schon nicht gemacht wird, dann kann ich ja ruhig alles reinschreiben, was ich eigentlich gern drin hätte. Und habe das gemacht. Und dann habe ich gedacht, der wird wahrscheinlich nie gemacht. Aber wenn er gemacht wird, dann mache ich ihn genauso. Das war es für mich. Es war gar nicht so, dass ich dachte, ich muss diesen Film unbedingt machen. Wenn nicht, dann wäre das auch okay gewesen. Ich dachte nur, wenn ich ihn mache, dann mache ich ihn genauso. Das war meine Bedingung auch dem Produzenten gegenüber.
Ich wollte gerade fragen, er ist dann auch genauso geworden oder musstest du doch Abstriche machen?
Naja, der erste Schnitt war 6 Stunden. Und das war die größte Herausforderung, diesen Film einzudampfen. Ihr habt sozusagen die Kurzfassung gesehen, 3 Stunden.
Aber 6 Stunden, das hat er wirklich fast wieder. Irgendwann gibt es dann den Director's Cut in Serienform, machen ja einige.
Ja, das kann gut sein.
Ich würde sofort gucken, weil es gibt so viele Szenen, über die ich mit dir reden möchte. Meine Oma ist auch vor 4 Jahren gestorben und so die Szenen im Altersheim, ich habe sofort diesen Geruch in der Nase gehabt. Diese Szene, als die beiden Eltern vom Parkplatz fahren, der eine dement, die andere blind. Wo hast du, waren das tatsächlich Momente aus deinem Leben, also so Situationen, die du irgendwie bei deinen eigenen Eltern dann auch beobachten konntest, musstest?
Ja, es gibt Elemente, die sind wirklich im Grunde eins zu eins. Das ist eben besonders mein Vater, deswegen habe ich das auch in den Nachspann geschrieben, weil ich das so empfunden habe. Ich habe empfunden, da in der Figur, auch wie Hans Rubauer das spielt und die Szenen, die ich geschrieben habe, die sind wie aus meinem Gedächtnis abgeschrieben. Und ich habe mir gedacht, du bist so toll als mein Vater. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das schon mal so denke, dann schreibe ich es einfach auch hin. Und nicht als Gerd Lunis. Das stand zuerst als Gerd Lunis. Und das kam mir so fremd vor, weil das gar nicht der Punkt war. Er war nicht Gerd Lunis, er war mein Vater. Ja. Und ja, und diese Sequenzen sind sehr autobiografisch. Meine Eltern sind so Auto gefahren. Ich habe gesagt, das könnt ihr nicht machen, Mama. Papa, ihr könnt es nicht machen, in der Hand steht. Das ist doch nur zum Supermarkt und zurück. Die Strecke kennen wir doch. Ja, aber was ist, wenn ein kleines Kind in die Straße läuft? Was dann den Film ja auch so gemacht hat. Ne? Ich fand es unglaublich. Sie haben es genauso gemacht. Ja? Meine Mutter hat gelenkt, weil mein Vater so gezittert hat und er hat geguckt und ihr gesagt, wie er fahren soll. Es gibt Dinge im Leben, die sind so absurd, die kann man sich nicht ausdenken.
Du hast auch die Beerdigung deines Vaters verpasst, weil das Auto alle war. Also es ist so auch sowas, eine Geschichte, die das Leben geschrieben hat.
Ja, auch das kann man sich nicht ausdenken. Es war exakt so. Ich habe mir so ein Carsharing-E-Auto genommen am Hamburger Hauptbahnhof und da hieß es noch genug Kilometer bis nach Handstedt, wo ich hin musste, und auf dem Weg merkte ich, das Ding geht leer. Ich habe meine Freundin angerufen in Berlin, kannst du mal googeln, wo es hier irgendwo eine Aufladestation gibt? Und ruft sie zurück und sagt, ja, auf dem Land gibt es keine Aufladestation, das ist ja das Problem mit den Elektroautos. Und dann bin ich stehen geblieben, tatsächlich, genau so. Ich habe dann allerdings nicht dieses Telefonat geführt, das habe ich mir ausgedacht, sondern dann hat der Bestatter mich abgeholt mit seinem Auto und so. Aber das Lustige war, ein Jahr später, als meine Mutter gestorben ist, hat er genau das zu mir gesagt. Schön, dass es diesmal geklappt hat. Diesmal habe ich Benziner genommen.
Du hast es eben schon angedeutet. Also Lars Eidinger als Tom ist nicht komplett dein alter Ego. Du bist Regisseur, du bist kein Dirigent. Das heißt, das ist quasi auch in allen Episoden, ich habe immer gesagt, das ist für mich irgendwie so eine Art Familienaufstellung, dieser Film. Es ist nicht 1:1, natürlich nicht 1:1, aber die Figur des Toms hat viel von dir. Was hat denn ein Dirigent mit einem Regisseur gemeint?
Na, in beiden Fällen arbeitet man mit anderen Menschen zusammen, um Magie zu schaffen. Und um etwas zu erschaffen, einen Moment, der im besten Fall größer ist als man selbst in der Zusammenarbeit. Das ist ja der Ehrgeiz eines Künstlers, wenn die Mutter einem immer gesagt hat, du bist nichts wert, dann kannst du ja in der Logik dessen, kann ja etwas, was ich mache, was nur ich bin, kann ja nichts wert sein, weil ich bin ja nichts wert. Also muss es größer sein als ich selbst. Und diese Größe, nach der man da auch irgendwie so komisch strebt, entsteht in der Zusammenarbeit mit anderen. Daran glaube ich ganz stark. Das ist mir das Wichtige, mit anderen Menschen zusammen etwas zu erschaffen.
Wann kam der Cast zustande, der ja wirklich unglaublich ist? Also Lars Eidinger irgendwie in der Rolle, er spielt mal wieder, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und auch Alcona Hafig, ganz großartig, also diese Szene am Tisch. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, aber in welchem Moment oder wie hast du diesen Film gecastet?
Also für Corinna habe ich es geschrieben, das war von Anfang an klar. Mit Corinna habe ich ja schon einige Filme gemacht und ich wollte gerne, also ich wusste ja, dass das ein relativ hartes Porträt auf meine Mutter sein wird und ich wollte irgendwie ehrlich sein, ich wollte es nicht sentimentalisieren. Ich dachte, das bin ich ihr schuldig, wenn ich jetzt einen Film über sie mache und sie war ja nun schon tot, dann möchte ich ehrlich sein. Meine Mutter war auch ein sehr ehrlicher Mensch, also mache ich einen ehrlichen Film. Und habe dann aber gedacht, wenn Corinna das spielt, die eine der wärmsten, intelligentesten, empathischsten Menschen ist, die ich kenne, dann wird sie ihr einfach qua ihres Seins eine Würde geben, die meine Mutter dann doch verdient hat. Und dann war ich auch sehr dankbar, dass Corinna das gemacht hat, obwohl sie erst nicht so glücklich darüber war, weil sie nicht so gerne Sterben spielen wollte. Aber weil wir so gut befreundet sind, hat sie das gemacht. Bei den anderen, bei Lars und Lilith, war es vor allem mein Interesse an ihnen als Menschen. Ich habe kaum Filme mit Lars vorher gesehen. Ich gucke auch nicht so viel deutsche Filme. Ich hatte nichts, das war nicht der Grund. Ich mochte Lars in seinen Interviews, wie er redet, wie er über das Leben redet. Und mich interessieren immer sehr die Menschen, die das machen, mehr als die Figuren. Ich rede am Set auch nie über den Charakter. Ich rede immer über, ich sage immer, Lars, guck doch mal, vielleicht macht, ich glaube, Lars würde jetzt vielleicht das und das machen oder so. Und nicht Tom. Und das brauchte ich für diesen Film. Ich brauchte Menschen, die als Menschen so komplex sind, dass sie das verstehen, die so empathisch sind, die so intelligent sind, die aber auch eben diese besondere Fähigkeit haben, dass der Zuschauer ihnen ins Herz gucken kann. Das ist ein Talent, das kannst du auch nicht lernen oder nicht. Das ist etwas, hast du oder hast du nicht. Dass der Zuschauer das Gefühl hat, er guckt diesen Menschen ins Herz. Und das können die drei.
Ich habe gerade eben diese Tischszene schon angesprochen nach der Beerdigung. Das ist für mich eben so eine Schlüsselszene des Films, auch als Tochter, als Mutter selber. Und ich habe mich tatsächlich beim nicht direkt beim Gucken, aber ich viel zu sehr im Film drin, sondern danach wirklich gefragt, wie zur Hölle habt ihr das gemacht, dass es so auf den Punkt ist und dass man wirklich, also ich glaube, das ganze Kino hat nicht geatmet in dieser, weil alle so drin waren. Mhm. Wie hast du da mit den Schauspielern gearbeitet? Wie hast du da überhaupt Regieanweisungen geben können? Und wie habt ihr daran geprobt, um am Ende wirklich diese Szene so zu haben, wie sie geworden ist?
Ja, ich würde jetzt gerne eine sehr eitle Geschichte darüber erzählen, wie toll ich es inszeniert habe. Aber das ist eigentlich eh grundsätzlich nicht meine Art zu arbeiten. Es war so, dass, was ich eh versuche, ich versuche am Set einen Raum zu schaffen, in dem sich alle frei fühlen und offen das Gefühl haben. Also ich gebe mich immer sehr persönlich hin, ich bin immer sehr offen. Und dann können die Schauspieler das auch. Wir haben nicht geprobt. Es war so eine lange Szene, dachte ich, es ist schon erschöpfend, allein die Probe. Und Corinna und Lars wollten es auch nicht. Die waren sehr neugierig aufeinander. Sie wussten natürlich, dass das die große Szene ist im Film. Jeder für sich hat das geprobt. Manchmal machen ja den Text gelernt. Manchmal machen Schauspieler vorher, weiß ich, in der Garderobe heimlich miteinander schon mal den Text. Damit sie haben sie nicht gemacht in dem Fall. Wollten sie auch nicht, sondern sie haben sich hingesetzt. Ich hatte zwei Kameras, eine war auf sie gerichtet, eine auf ihn. Und dann habe ich gedacht, jetzt drehen wir mal einen Take. Und dann dachte ich, da fangen wir mal an. Mal gucken, wo wir hinkommen. Das ist eher meine Methode. Ich fange erst mal an zu drehen und dann gucken wir mal, wo wir landen. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Mal sehen. Dann haben sie diesen ersten Take gemacht und der Take war phänomenal. Also sie waren so aufeinander, sind so aufeinander eingegangen, sie waren so in der Situation drin. Und die ganzen kleinen Bewegungen, Momente, die sie gemacht haben, waren so komplex, die kann man nicht inszenieren. Der beste Regisseur der Welt kann es nicht inszenieren. Du kannst ja gar nicht erklären. Es ist ja so fein, so vielschichtig. Und so kleine Brüche hin und her, wie Pausen, das ineinander reinreden, was übrigens schon im Drehbuch so stand. Also sie haben nichts improvisiert, jeder Satz stand so im Drehbuch. Aber trotzdem, ihr Timing, wie sie es durchleben, das war, sie haben es einfach gelebt. Und dann bin ich danach zu Corinna gegangen und habe gesagt, besser kann man die Szene nicht spielen. Und kein Mensch der Welt kann die Szene besser spielen, als das, was ihr da gerade gemacht habt. Und dann haben wir es trotzdem, weil wir nun schon mal da waren, haben wir das dann trotzdem nochmal 2-3 Mal gemacht, oder 4 Mal sogar. Und haben aber schon gemerkt, die Luft ist raus. Also der erste Take war alles, was man geben kann. Und der erste Take ist der im Film drin ist. Nur und ausschließlich der erste Take.
Es ist ja auch ein Generationenporträt und es ist auch ein Abarbeiten an der Elterngeneration. Wie groß ist die Angst, dass du jetzt die, in Anführungsstrichen, Fehler deiner Eltern wiederholst?
Ja, die ist total groß und ich mache das auch schon jeden Tag, das merke ich. Obwohl ich mir dem bewusst bin und man versucht, andere Eltern zu sein. Und wir haben alle diese Elternratgeber dann gelesen und versucht, es besser zu machen. Aber es ist ein bisschen erschreckend. Ich merke, dass das eine ist das, was man will und das andere ist das, was man tut. Das ist eh etwas, was mich als Thema sehr interessiert im Leben. Ich glaube, es wird mein nächster Film. Warum ist so eine große Kluft zwischen dem, der wir gern sein wollen und der wir sind? Und warum machen wir so viel Mist? Wir könnten doch auch anders sein. Ich glaube, das hat eben ganz viel mit den Eltern zu tun. Ich glaube, in den ersten 3 Jahren werden wir alle schon verkorkst. Ja, ist alles gelaufen. Weil wir spiegeln all diese Dinge, ist auch selbst überrascht, wie sehr man Dinge, wie hart man ist, wie ungeduldig man ist. Und das kommt alles von meiner Mutter. Ich sehe eben so sehr meine Mutter in mir. Das ist wirklich erschreckend. Aber ich hoffe, ich mache es ein bisschen besser, glaube ich schon. Zum Beispiel umarme ich meine Mutter, hat mir immer nur die Hand gegeben, wie im Film, exakt so. Ich bin sehr körperlich mit meinen Kindern schon mal, das mache ich besser, aber man macht viel falsch. Es ist schon erschreckend, finde ich. Erschreckend die Erkenntnis, wie sehr wir in den ersten 3 Jahren unsere Kinder schon auf eine Art und Weise domestizieren, von der sie sich den Rest ihres Lebens wieder befreien müssen.
Also gut, das, was Anna eben gemeint hat mit den leichten Einbußen in der Tonqualität, nehme ich auf meine Kappe. Ich war der Idiot, der an dem Tag sein Aufnahmegerät einfach nicht dabei hatte. Aber nichtsdestotrotz blenden wir genau eine Tür weiter, Anna. Wir waren Nextdoor-Interviewpartner. Du im einen, ich im anderen Raum, unmittelbar nebeneinander. Also vom Maker zum
Player,
exakt, von Matthias Glasner zu seinem Hauptdarsteller Lars Eidinger. ein, man könnte fast schon sagen, Regular von eine Stunde Film. Ich glaube, wir ziehen ihn auch schon in den Zirkel der erlesenen Stammgäste. Lars Eidinger, mal wieder in eine Stunde Film. Ich grüße dich sehr.
Ja, ich freue mich auch jedes Mal, wenn du zur Tür reinkommst.
Ich habe mich gefragt, als ich aus Sterben rauskam, habe ich gerade die schwärzeste Komödie aller Zeiten gesehen oder habe ich das zynischste Drama aller Zeiten gesehen?
Ja, also als ich das Drehbuch zugeschickt bekommen habe, hat auf dem Cover gestanden, Sterben auch eine Komödie. Und in unserem ersten Treffen hat Matthias Glasner zu mir gesagt, ich suche Schauspieler mit Funny Bones für den Film. So. Insofern trifft es das ziemlich genau, was du sagst. Also sowohl das eine als auch das andere. Und der Film operiert oder thematisiert ja auch diese Ambivalenz. Im Film wird es beschrieben als der schmale Grat und dass man den treffen muss oder es heißt, gilt den zu treffen und ob es den überhaupt gibt, ob man ihn überhaupt treffen kann und in welche Extreme es abrutschen kann. Und dann gibt es auch noch einen schönen Vergleich von dem Bernard, den Robert Gwisdek spielt, den Komponisten in dem Film, der sagt, Kitsch ist, wenn das Gefühl die Wirklichkeit nicht erreicht.
Es ist eine sehr persönliche Geschichte von Matthias Glasner. Vielen von uns ist das erst im Abspann nochmal deutlich geworden, weil es da dann auch wirklich drin steht. Wie hat eure Abstimmung da funktioniert, dass du quasi ihn spielst, ja aber auch nicht wirklich?
Ja, interessanterweise, also wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich sofort zugesagt habe bei dem Buch, ja, gibt es auch zwei Antworten. Die eine ist, ja, ich habe es gelesen und habe sofort gedacht, ich will es machen. Und die andere Antwort ist, wir hatten uns verabredet, es war so in Zeiten der Pandemie und dann wollten wir im Abstand zueinander um den Lietzensee laufen und über das Buch reden und ich habe unser Treffen vergessen. Und das hat mir der Matthias wahnsinnig übel genommen, nachvollziehbarerweise. Und auch Corinna hat es gestern nochmal bestätigt und hat gesagt, eigentlich war das der Moment, wo er sich nach einem anderen Schauspieler umgucken wollte. Und dann habe ich mich halt gefragt, warum passiert mir das? Ja, und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr. Es gab schon auch was in mir, was da große Bedenken hatte. Einfach darin, dass es zum Beispiel schon eine große Herausforderung ist, eine historische Person zu spielen, weil man sich immer in der Verantwortung sieht, dieser Person gerecht werden zu müssen. Ganz anders natürlich oder ungleich schwerer als einer ausgedachten Person. In dem Fall war die Person sogar anwesend und war der Regisseur. Und ich dachte, ich verbringe wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen, Monate damit, mir von dem Regisseur anhören zu müssen, dass es so nicht ist und dass die Darstellung nicht passt für ihn. Aber das Gegenteil war der Fall. Er hat mich eigentlich komplett in Ruhe gelassen. Das konnte man am besten an dieser Szene ablesen. Es gibt eine sehr lange Szene in dem Film, die dauert 20, 24 Minuten Dialog mit mir und Corinna Harfuch. Das ist tatsächlich das, was im Film zu sehen ist, der erste Take. Und der wurde aus zwei Richtungen gefilmt. Und danach kam der Matthias rein, hat die Corinna umarmt, hat sich mit dem Rücken zu mir hingestellt und hat mit ihr 20 Minuten geredet. Und ich dachte, hä, wo komme ich denn da jetzt vor? Und da habe ich gemerkt, ja, es geht gar nicht um mich in der Szene, es geht um seine Perspektive. Und er hat die Corinna angeguckt und hat gesagt, ja, so war meine Mutter. Und ja, das hat mich auch ein bisschen erlöst davon, dem gerecht werden zu müssen.
Da müssen wir unbedingt noch ein bisschen weiter drüber reden. Das ist tatsächlich auch einer der Kerne meines Gesprächs heute mit dir. Du hast mit Corinna schon mal ein, ich sag mal, nicht unproblematisches Mutter-Sohn-Verhältnis gespielt in Was bleibt vor etwas über 10 Jahren. War das für euch beide jetzt eine Art Anknüpfen an das von damals? Habt ihr quasi weitergemacht? Also hat das geholfen, dass ihr eine ähnliche Verbindung schon mal miteinander gespielt habt?
Also sie war auch schon mal meine Mutter in einem Theaterstück. Das ist noch länger her, und zwar in Phädras Liebe von Sarah Kane. Wir kennen uns wahnsinnig lange, trotzdem hatte ich das Gefühl, auch weil man sich ja, jeder von uns verändert sich ja auch. Und ja, das ist auch ein bisschen beides tatsächlich. Ja, in gewisser Weise haben wir angeknüpft an unsere Beziehung oder an das, was wir zusammen erlebt haben. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, wir sind uns völlig neu begegnet. Also was mir jetzt nochmal so bewusst geworden ist, und ich weiß auch aus den Gesprächen gestern, dass es Corinna ähnlich geht, dass das, wonach man sucht oder wobei nach wir beide suchen, sehr ähnlich ist. Und die Einstellung oder ja, diese Auffassung von dem Beruf sich sehr ähnelt. Ja, dass man zum Beispiel in so eine Szene komplett unvorbereitet geht. Weil man umgekehrt das, was wir da spielen, gar nicht vorbereitet spielen könnte. Also mir ist es irgendwie, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, das an so einem Beispiel zu erklären, aber oft denken Leute, wenn sie mich spielen sehen, ich könnte auf Knopfdruck weinen. Und wenn ich irgendwas mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich das nicht kann. Also wenn in dem Drehbuch steht, er weint, weiß ich, dass ich das nicht leisten kann. Und da steht auch, in diesem Drehbuch steht in keiner Szene, dass da jemand weint.
Weil ihr, entschuldige die Zwischenfrage, weil ihr die Emotionen selbst spüren solltet, wenn sie auftreten? War das die Freiheit oder eine der Freiheiten, die Matthias euch da gegeben hat?
Ja, ich glaube einfach, darum geht's nicht. Ja, das ist so was Äußerliches. Das ist völlig sekundär. Es geht darum, sich treffen zu lassen und sich einzulassen und dann zu gucken, was es mit einem macht. Und dadurch, dass es der erste Take war und dadurch, dass wir es nicht geprobt haben, finde ich, ich habe es ja auch nochmal auf der großen Leinwand gesehen, man sieht die Einschläge, man sieht, wie die Sätze einschlagen und was sie mit einem machen und die unmittelbare Reaktion darauf. Und dann ist das ist wieder die Schönheit und das Besondere am Film, dass man das dann fixiert. Das wäre beim zweiten Mal schon wieder ganz anders. Und wenn man es proben würde, auch ganz anders. Und ja, es war irgendwie rührend oder interessant, nachdem wir das gespielt haben, 24 Minuten ist eine lange Zeit, ja. Nach 24 Minuten hat die Corinna ihren Arm gehoben und wollte, dass ich einschlage und ihr 5 gebe. So. Und wie gesagt, ich kenne sie ewig und ich dachte, das ist so eine untypische Geste für sie, das passt gar nicht. Es hatte aber damit zu tun, dass wir uns da beide was getraut haben. Es war dann im Nachhinein so, wie wenn man an der Klippe steht, sich die Hand gibt und runterspringt zusammen und gar nicht weiß, wo man landet, ja. Und wenn man dann unten heil ankommt, dann schlägt man ein, weil man sich über das gemeinsame Erlebnis freut und weil man stolz ist, dass man sich's getraut hat und sich über den Mut freut, den man aufgebracht hat und dass man es zusammen gemacht hat und dass man es alleine nicht gekonnt hätte. Und das waren, glaube ich, so Beweggründe dafür, für diese kuriose Geste. Ja, aber das war auch wenn ich jetzt so finde, aus dem Abstand, dass es so das Zentrum des Films ist, auch aufgrund der überhaupt der quantitativen Länge, ist es auch umgekehrt die Essenz dessen, warum wir an diesem Beruf festhalten. Das hat Corinna auch gestern so beschrieben. Das ist so eine Lust, das ist so schön und das sind immer die Momente, die man so wieder provozieren will, weil das ist das, wovon man abhängig ist. Ja? Das hat dann was Rauschhaftes und was, also auch paradoxerweise selbstvergessen, wahnsinnig Bewusstes. Und ja, das wird uns keiner mehr nehmen können. Das ist nämlich auch eine Erkenntnis, die ich jetzt nochmal mit Matthias gewonnen habe, dass es tatsächlich ums Machen geht und dass wir diesen Film gemacht haben. Und das ist was, das kann sich keiner mehr nehmen und das ist tatsächlich die größte Auszeichnung oder der größte Preis.
Ich musste den Film erst zu Ende schauen, weil in dem Moment, als ich diese Szene zwischen Corinna und dir gesehen habe und mit euch durchlitten habe und schweißnasse Hände hatte nach diesen, du sagst, 24 Minuten, da konnte ich es noch nicht wissen. Aber als ich den Film fertig gesehen hatte, war mir total klar, dass diese Szene genau der schmale Grat ist. Über den Tom und Bernard reden. Ist das eigentlich das, wo auch bei dir ganz viel deiner Arbeit drauf hinausläuft? Ist dieser schmale Grat, ist das der heilige Gral quasi, den man vielleicht nicht immer trifft, aber den man zumindest immer irgendwie anvisiert?
Ja, absolut. Ich finde auch interessant, danach folgt nämlich das Kapitel mit Ellen, meiner Schwester, die Lilith Stangenberg. Und dann wird's grotesk. Und da habe ich jetzt schon Stimmen gehört, die gesagt haben, das fände ich jetzt irgendwie, hätte ich nicht gebraucht oder komisch. Wieso geht der Film jetzt in die Richtung? Dabei thematisiert es der Matthias auch auf der Metaebene. Und zwar, indem er mich als den Dirigenten in der Probe mit meinem Orchester sagen lässt, und ab jetzt ist es kein fein ziselierendes Stiletto mehr, sondern ab jetzt ist es Grand Guignol, jetzt ist es Kettensägenmassaker. Und dann kommt diese Szene. Und das finde ich total genial, dass er sich dem auch auf der Metaebene stellt, ja, und dass er es thematisiert. Und ich würde das tatsächlich genau so beschreiben. Ich würde es vielleicht ich würde vielleicht ein anderes Bild bemühen. Und zwar habe ich immer das Gefühl, es geht ganz viel um Glaubwürdigkeit, ja, in dem Beruf. Oder im Englischen sagt man truthful. Das finde ich irgendwie noch schöner, weil, weil da auch die Wahrheit drin steckt. Ja? Und da geht es sozusagen um eine Kongruenz zwischen dem, was man denkt oder was in einem vorgeht und dem, was man zum Ausdruck bringt. Und wenn es da eine Verschiebung gibt, dann entsteht ein Missverhältnis und dann wirkt man unglaubwürdig. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich die Wahrheit wüsste oder gepachtet habe, weil daran glaube ich gar nicht. Es gibt ja nicht die Wahrheit, sondern es geht um eine Stimmigkeit. Und da, das mit Kongruenz meine ich, da schieben sich zwei Linien übereinander. Und das ist, glaube ich, auch der schmale Grat.
Wir sind eben schon hier angezählt worden, muss das ein bisschen einsortieren immer. Das ist der Fluch der Berlinale. Wir haben einfach noch viel weniger Zeit. Ich würde so gerne noch mit dir übers Sterben reden. Wie oft stirbst und wirst du wieder neu geboren, habe ich mich gefragt. Weil letzten Endes kann man doch sagen, jedes Mal Vorhang auf ist geboren werden. Wenn der Vorhang zugeht am Ende des Stücks, ist es wieder ein Sterben. Weil das ist doch alles letzten Endes zyklisch, was wir tun.
Total. Also ehrlich gesagt, mir fällt jetzt was ein, so, wo ich so, also natürlich, wenn man so einen Film macht, ne, man spekuliert ja immer darauf, dass man auf einem Festival läuft. Das ist ja auch wichtig für so einen Film, dass er Präsenz erfährt. Und trotzdem war ich irritiert, als es hieß, ja, wir laufen im Wettbewerb. Da dachte ich, ah, okay, in diesen Zeiten, in diesen hochpolitischen, brisanten, hysterischen, aufgeladenen Zeiten läuft ein Film über eine Familie. Und dann habe ich gedacht, ja, aber vielleicht geht es ja darum. Also das, was meine Figur am Ende der Szene zwischen Corinna und mir sagt, ich glaube, jetzt verstehe ich langsam, warum ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, Familien eignen sich dazu, oder sich mit der eigenen Vergangenheit oder Familie zu beschäftigen, eignet sich dazu, zu verstehen, wer man ist. Und da geht es auch natürlich um einen Generationskonflikt. Das erinnert mich dann an diese Szene oder dieses berühmte Interview mit Fassbinder und seiner Mutter oder André Müller und seiner Mutter. Und da geht es tatsächlich dann um mehr als einfach nur, da geht es um Gesellschaft. Und da ist plötzlich dann die Familie oder die Beziehung die kleinste Zelle von Gesellschaft. Und so ist es auch mit dem Sterben. Also ich finde, der Film heißt Sterben und es geht eigentlich ums Leben. Und man kriegt eine Ahnung davon, was Leben bedeutet in dem Moment, wo man sich mit dem Sterben konfrontiert. Und für mich ist Kunst immer auch ein Memento Mori. Es ist immer eine Erinnerung daran, dass das Leben endlich ist und dass es daraus aber auch seine Schönheit bezieht.
Wir bleiben für heute so unvollendet, wie Bernard glaubt, dass sein Stück ist im Film. Ihr geht unbedingt ins Kino und schaut euch Sterben an von Matthias Glasen. Ein ganz herausragender Film. Ich mag nicht unkeln oder minitekeln, aber ich kann mir vorstellen, dass wir am Ende der Berlinale Menschen wiedersehen werden, die in diesem Film mitgewirkt haben. Ich lasse es mal so offen an dieser Stelle. Wir werden es wie immer an anderer Stelle fortsetzen, hoffe ich. Lieber Lars, herzlichen Dank für den Besuch.
Danke. Ich finde, die Berlinale ist ein Ort, es fühlt sich fast ein bisschen an wie nach Hause kommen. Ja? Also ich weiß nicht, andere in meinem Alter oder meiner Generation werden es nachvollziehen können, dass man irgendwann verliert man dieses Gefühl zu Weihnachten. Ja, man hat das Gefühl, es bedeutet mir nichts mehr. Für mich hat die Berlinale inzwischen diesen Stellenwert. Ich bin da wirklich so aufgeregt. Es ist dann wie Beschere und dann sitzt man da und dann kommt dieser komische Jingle und so ist es auch, wenn du zur Tür reinkommst. So, ja, das ist dann wirklich so, als wenn ein alter Bekannter oder ein guter Freund reinkommt, den man lange nicht gesehen hat. Und ja, ich freue mich immer, wenn wir uns wieder begegnen.
Wir haben es nicht wortwörtlich gesagt, Anna, aber man sollte rausgehört haben, dass wir schon sagen, dass ihr bitte alle ab Donnerstag in diesen Film geht.
Nominiert ist er übrigens, muss man an dieser Stelle auch mal noch erwähnen, für 9 deutsche Filmpreise und wird mindestens
11 davon
gewinnen. 11 davon gewinnen.
Ja, das denke ich auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Ach, wie habe ich das vermisst. Kannst du dich noch an Battle of the Sexes mit Emma Stone und Steve Carell erinnern?
Selbstverständlich.
So, ich habe den neulich erst irgendwann auf Netflix geguckt. Großer Emma Stone und Steve Carell-Fan, der ich bin. Und das war einigermaßen furchtbar.
Es geht da ja um die Geschichte von Anfang der 70er, als es wirklich mal Showtennis-Matches zwischen einem Mann und zwei Frauen gab. Der Mann war der ehemalige Wimbledon-Sieger und Ober-Ober-Macho Bobby Riggs. der damals schon Mitte 50 war, unständig pleite.
Ganz genau. Und zu der Zeit, Anfang der 70er, gab es eben zwei Weltklasse-Tennisspielerinnen, die rausgeragt und eigentlich das gesamte Damentennis damals dominiert haben, nämlich Margaret Court auf der einen Seite und Billie Jean King auf der anderen. To make a long story short, worauf ich hinaus will, beide Frauen hatte Riggs damals dermaßen in der Öffentlichkeit übers Fernsehen und über Zeitungen provoziert, im Sinne von Frauen können nichts, die gehören an den Herd und nicht auf den Tennisplatz, und noch dazu der Aussage, ich könnte selbst jetzt mit Mitte 50 noch jede Top-Tennisspielerin der Welt schlagen ohne Probleme. Diese Provokationen waren irgendwann fruchtbar. Gegen beide Frauen hat er dann wirklich gespielt. Wie das ausgegangen ist, könnt ihr euch in Battle of the Sexes angucken, diesem Film von 2017. Oder ihr lest es im Netz nach. Es ist ja eine wahre Geschichte. Ich spoilere das nicht an dieser Stelle. Worauf ich hinaus will, fragt sich vielleicht auch Frau Wollner mit weit hochgezogenen Augenbrauen.
Möglicherweise.
So, das Tennis in diesem Film, das ist so wahnsinnig schlecht, dass ich mich fremdgeschämt habe. Also ich sag mal so, sowohl Emma Stone als auch Steve Carell spielen in diesem Film schlechter Tennis, als Hannah Herzsprung in 4 Minuten Klavier spielen konnte. Also damals, kleiner Querverweis noch auf die kommenden Ausgaben, eine Stunde Film. Wir werden uns da wieder treffen. Das Problem war einfach, dass das so schlimm, so schlecht geschnitten war in diesem Film, dass du also selbst mit viel Fantasie siehst du da keinen Ex-Wimbledon-Sieger, ob der jetzt 55 ist oder nicht. Und du siehst auch keine zwei aktuellen Nummer 1 in der Frauenwelt, sondern du siehst da wirklich Gerda und Heinz, die sich zur...
Oder Emma und
Emma und Steve, genau, die sich jetzt zur beginnenden Rente überlegt haben. Sie fangen jetzt damit an, sich in irgendeinem Club Med auf Malle die Filzbälle auf so einem gammeligen Tennisplatz mit durchhängendem Netz um die Ohren zu hauen. Das war ganz schlimm und natürlich sind Emma Stone und Steve Carell beides keine Tennisprofis, aber wenn du zwei Hauptdarstellende hast, die einfach nicht so wirklich richtig gut Tennis spielen können, dann musst du es eben besser filmen und vor allem musst du es besser schneiden.
Das heißt, du als Boris Becker der deutschen Filmkritik hattest
so
einigermaßen Angst vor Challengers?
Sehr große sogar, denn ich wusste, dass auch weder Zendaya noch Mike Faist oder Josh O'Connor wirkliche Tennisprofis sind. Hier aber eben welche spielen und noch dazu auch sehr junge, also noch voll aktive.
Du denkst, im Tennis geht's darum, sich selbst auszudrücken, sein Ding zu machen. Du weißt gar nicht, was Tennis ist.
Na was denn?
Zendaya ist Tashi, die beiden Jungs sind Patrick und Art. Und alle drei lernen sich so mit 17, 18 auf so Vorbereitungsturnieren für künftige Tennis-Megastars vor. Und auch die beiden durchaus sehr talentierten Jungs raffen relativ schnell, sie ist nochmal ganz was anderes.
Tashi Duncan, die spielt in einer anderen Liga. Du warst unglaublich heute. Sie wird eine eigene Modelinie haben, eine Stiftung.
Tashi ist eben nicht nur ehrgeizig und talentiert, sie ist so der Typ Sportlerin, über die man sagt, vom Ehrgeiz zerfressen. Sie will ihre Gegnerinnen nicht besiegen, sie will sie auf dem Platz vernichten. Aber Hochmut kommt bekanntlich vor dem
Fall.
Und zwar wortwörtlich.
Sie wird ihre ganze Familie zu Millionären machen.
Ich kenne dieses Geräusch, ich habe eine Vermutung, ich habe es selbst schon an meinem Knie gehört. Ist es das, was ich denke?
Du willst es einfach gerne nochmal hören, ne? Ist kein Problem.
Vielen Dank dafür, denn was ich dir bisher verschwiegen habe, ich bin mit einem Bluterguss im Knie nach Hause gekommen und ich weiß noch nicht, was es ist.
Nein, ach,
aber
du hätte ich
schön,
das
danke.
Vorher gewusst.
Ich habe es zum Glück nicht schnalzen gehört. Egal.
Hast du es damals, als du aus dem Bus gestiegen bist, schnalzen?
Da habe ich es schnalzen gehört.
Es ist wirklich
wie so ein Peitschenhieb.
Ja.
Der Moment, in dem mein Kreuzband reißt, ist laut.
Es ist wirklich ein sehr fieser Kreuzbandriss hier bei Tashi mit, ja, ich denke, da ist sie auch so ungefähr noch so um die 18 Jahre, also echt noch jung. Es sieht auch unappetitlich aus im Film und das war's dann mit der Karriere, denn...
Jetzt sag's endlich.
Was denn?
Seit 5 Minuten hältst du uns mit der Antwort hin, wie denn nun das Tennis in diesem Film aussieht.
Ja, so ist das im Tiebreak manchmal, ne? Das dauert schon mal einen kleinen Moment. Also gut, Aufschlag Wollner, hier mein Return. Das Tennis sieht fantastisch aus. Auch wenn Tashi hier schon früh aus der aktiven Karriere raus ist, es gibt halt immer wieder Rückblenden, wie alles zu der Situation kam, die das Jetzt und Heute erklären. Nämlich, Tashi ist heute mittlerweile Trainerin von einem der beiden Jungs geworden und auch dessen Ehefrau, ist dabei immer noch genauso gefühlskalt wie als Spielerin und aus den ehemals beiden besten Freunden wurden natürlich durch ihr Zutun Rivalen im Welttennis. Deshalb die vielen Rückblicke, viel Tennis auf den unterschiedlichen Plätzen und hier haben sie es eben so gemacht, wie man es macht, wenn jemand jemanden mit einer Extrembegabung spielt, die man selber nicht hat. Die Gesichter der Schauspielenden, hier dann auch noch zum Beispiel das Ausholen, so die letzten Sprintschritte zum Ball hin, das ist alles im Close-up gefilmt. Da kannst du den Ball nämlich hinhauen, wo du willst, es sieht ja keiner. Und die Szenen, wo dann aber gezeigt wird, dass hier sauschnelles Weltklasse-Tennis gespielt wird, die gibt's dann sehr geschickt montiert in Umschnitten auf eine Totale, die wiederum auch weit genug weg ist, dass du den Fake dank gut gecasteter Doubles eben nicht sehen kannst. Es ist also gar nicht so schwer, wollte ich damit sagen, und man kann es besser machen als in Battle of the Sexes.
Weißt du, woran das liegt? Du hast nämlich bisher den Regisseur verschwiegen. Oh. Das ist nämlich Luca Guadagnino, der hat unter anderem nämlich auch Call Me By Your Name gemacht oder A Bigger Splash.
Also kein Mensch, der nicht wüsste, was er tut, hinter der Kamera. Darüber, wie man sowas dann eigentlich so zusammenbaut, dass das hinterher so echt wirkt, darüber habe ich auch leider nur online, sie waren in London, über eine einigermaßen wackelige Zoom-Leitung mit Zendaya, mit Mike Faist und Josh O'Connor gesprochen.
Good to see you there. You guys can hear me?
Yeah. Hello.
Hi.
All right, great. So, how's everybody doing? All fine?
Good, thank you.
Okay, nice. So first of all, congrats to the most toxic love and work triangle of the year so far.
Yeah.
I mean, how did you guys deal with this roller coaster of constantly mixed and changing emotions on set?
Well, yeah, these characters are, yeah, complicated to say the least. Toxic is a great word to describe them. But I think what's really helpful and what helps you get through those arguments or slapping in the face or whatever the characters might be, you know, experiencing, is having good scene partners and having actors beside you that you feel supported by and you feel safe with. And I think that, you know, we had the privilege of being able to like do tennis beside each other, work out and have rehearsal time. And all of that contributed to the safe space I think we all were able to create. And there was just a lot of like safety and joy in the bubble that we created amongst the three of us. And I think that allows for the work to be the work, you know?
Mm-hmm. Yeah.
Have both.
I see that. According to the really brilliant look of the tennis scenes, I was asking myself, who had the hardest work to do? You guys in the gym and on the court or the cutters in the editing room?
I would actually argue that the camera operators.
Yeah, I was going to say.
One of the hardest jobs, running around chasing us.
Oh, Bianca.
Yeah, unbelievable.
And even some, our tennis doubles even wore body cam.
Yeah.
Oh, yeah,
they had, and some of the shots, you know, they had like the point of view where the camera was actually on the chest. And so you'd see the tennis players, you know, kind of like swing, and they actually strapped in our tennis doubles to carry the camera around at some points. Everyone had the camera at one point.
Yeah.
You had the camera, and it was wild.
I remember there's that scene where, you know, there's a lot of, the only time that you use the POV kind of camera thing is in the tennis sequence, but also in the argument between Tashi and Art, or well, not argument, but the discussion between them. And you're not going to remember. But I will say, I remember that like it was supposed to be my point of view of you looking up at me.
Right.
And I remember being behind and having like put my hand into the frame like this.
That's awkward.
Yeah, that's how I was doing it. I was like trying to touch me like that, trying to stay out of the frame because it was supposed to be my perspective of you. But I think those kinds of moments, I think, is really, really genius for Luca to play with. I wondered at the time. I was like, okay, look directly in the camera. And they were like, yeah. And I was like, okay. And it's brilliant. It makes you feel like you're inside of these characters. You're living life beside them and with them.
Yeah, and however you did it, it looks absolutely awesome. I'm picking up a quote from the movie, which is, hitting a ball with a racket is a good way to avoid working. Is acting another one?
A very good way.
Wow. That's good.
A very good way of avoiding working. Yeah.
I was expecting that. So what's your tennis in life? Where do you like go all in and want to be better than others? And this time, please don't say acting, because that would be way too easy.
See, I think I don't necessarily feel that way, but I think you said it in an interview before. But this idea, when Tashi is explaining tennis and what it means to her and what that moment of like being in pure synchronicity, I guess. I don't know if that's the word.
Love.
With your scene partner.
Yeah, yeah.
You know, like I think there's moments I've felt like in scenes with you guys, in scenes with other amazing actors, where you just feel like, I mean, I know Coleman is one of those people that I just feel like I'm like, it's a match and you're just flowing with them and you're just like in it and it's just you and them and you go to a special place together, whatever that thing is, and it's just you two. And I think those moments are really, really special. It doesn't feel competitive. It just feels like, I don't know. It's like the zone. You're in the zone.
Yeah. So you guys did an awesome job. Thank you for the quick tie break and hope to see you soon.
Thank you so much.
4,5 recht muntere Minuten mit viel Lachen, aber also jetzt mal ernsthaft, richtig was gerissen kriegst du in der Zeit über so eine Leitung ja nicht wirklich.
Sag ich ja. Trotzdem taugt denn um die Story drumherum was, um das ganze Bällegehaue, die klang ja doch eher so ein bisschen nach klassischer Love Triangle.
Ja, es ist weniger die Story an sich, die mir zu einfältig war, denn die schlägt durchaus noch ein paar zumindest ganz geschickte Haken. Was ich schade fand, war die schon ein bisschen angedeutete Eindimensionalität der Figur. Also Zendaya als Tashi, erst die vom Ehrgeiz zerfressene Spielerin, dann die vom Ehrgeiz zerfressene Trainerin, die kann halt schon mit ihrer dritten oder vierten gespielten Eiseskälte nicht mehr überraschen. Und das bleibt auch immer alles gleich. Genauso bei den Jungs. Einer natürlich der hochtalentierte, aber faule Playboy. Der andere der vielleicht ein bisschen weniger talentierte, aber dafür so ein hochmotiviertes Arbeitstier. Die sind alle ein bisschen zu leicht zu durchschauen und das ist schade, weil es da über einen Erzählzeitraum von 15 Jahren keine wirkliche Charakterentwicklung gibt.
Trotzdem die Frage, ich habe ihn noch nicht gesehen, hole ich ihn noch nach oder lasse ich es einfach sein?
Also wie gesagt, auf der Habenseite, die Story an sich fand ich nicht schlecht, obwohl ich mit dem Ende dann einigermaßen gefremdelt habe, das ist aber Geschmackssache. Und dazu die wirklich gut gemachten Tennisszenen. Auf der anderen Seite dieses Jahr relativ überraschungsfreie, was uns die drei Hauptfiguren da liefern. Man kann, aber muss dafür jetzt diese Woche nicht zwingend ins Kino. Also der funktioniert auch noch, wenn man ihn dann später zu Hause mal irgendwann streamt. Das gilt nicht für nächste Woche, liebe Anna. Da gibt's einen Film, der würde sich einigermaßen fürs Kino anbieten.
Würde es sich jetzt nämlich eine Hommage an die Leute, die sonst im Kinofilm, zwar ihr Leben aufs Spiel setzen, aber null gewürdigt werden, nämlich Stuntman.
So, The Fall Guy mit einem Ryan Gosling, den irgendeine Anna Wollner, ja, ich wage es kaum auszusprechen, kaum ist sie wieder zurück aus dem Urlaub, schon nebenbei weggefrühstückt hat.
Das stimmt. Lustig, ich habe Ryan Gosling getroffen am Samstag und lustigerweise war ich mit Emily Blunt pullern. Das erzähle ich nächste Woche.
Das und vieles mehr nächste Woche. Bis dahin habt ihr genug zu tun. Lasst es euch bitte gut gehen. Freut euch genauso wie ich mindestens noch eine ganze Woche drüber, dass Anna zurück ist. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin macht ihr keinen Quatsch und bleibt schön gesund und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Ich wollte eigentlich irgendjemanden fragen in Thailand, was Hauptsache ist, flimmert auf Thailändisch heißt. Ich hab's vergessen, deswegen sage ich einfach, Hauptsache ist flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.